In einem unserer Weihnachtslieder heißt es, ich kann mich nicht satt sehen. So geht's uns in diesen Weihnachtstagen, um das auszuloten und zu ermessen, was das bedeutet. Ich will Sie grüßen mit dem Wort des Johannes, der so erfüllt war von dem Kommen Jesu. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir Jesus gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nun wollen wir heute zwei von den neueren Liedern singen aus diesem Liedheft. Zuerst das Lied 708. Wir haben es vorhin schon gesungen und manche kennen es, sodass ich all die, die es noch nicht kennen, einfach einladen will, mit einzustimmen. Gott wurde arm für uns. 708. Johannes 4, die Verse 1 bis 6. Das war in der urchristlichen Zeit so, und das ist in unseren Tagen noch viel schlimmer, dass die Person Jesu umstritten ist. Nicht, dass Sie meinen, das wäre eine Ungeschicklichkeit vielleicht der Verkündigung oder so, sondern Jesus ist von den ersten Tagen an umstritten. Und Menschen haben immer wieder versucht, den Gottessohn Jesus umzudeuten und anzupassen an unser diesseitiges Denken. Und darum sagt der Apostel Johannes hier so klar, vom Geist der Wahrheit und vom Geist des Irrtums. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Mir tut das immer weh. Ich wollte sie immer nur einladen und sagen, komm doch. Und dass man eigentlich gleich eine Warnung ausstoßen muss. Und dass man von Anfang an bei den ersten Schritten des Glaubens aufpassen muss zwischen Wahrheit und Irrtum. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Der Sohn Gottes, der in diese Welt tritt. Damals gab es zur Zeit des Johannes dieses merkwürdige Erlösungsdenken, das sich rein in den Gedanken abspielt. So eine Hoffnung, die nicht den fleischgewordenen Gottessohn bekennt. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist schon jetzt in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wir singen das Lied, sieh nicht an, was du selber bist. Ich bin überzeugt, wenn Sie dieses Lied noch nicht kennen, werden Sie es lieben lernen, weil das so aufgenommen ist, unsere Zweifel an uns selber, unsere Unsicherheit und das Fragen und wie Christus uns ganz fest und gewiss macht in seiner Nähe und in seiner Freude. 407, wir singen alle 5 Verse. Jochen Klepper war ein ganz feinfühliger Mensch. Er hat ja Theologie studiert in Breslau, aber er hat den Pfarrdienst nicht anfangen können. Es fiel ihm irgendwo zu schwer. Er war ungeheuer sensibel und das beschreibt er so schön, was ihm das Evangelium wurde, der ja sein ganzes Tagebuch nur immer unter den Losungsworten geführt hat. Unter dem Wort Gottes, das zur größten Kraft seines Lebens wurde. Die Frauen singen nun, glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Und in den Zweifeln, die uns oft bewegen, im Blick auf uns selber, sieh auf den Fürsten der Von der großen Vergebung spricht der 5. Vers, welch Schuld ihm auch entgegenschreit. Er hat sie aufgehoben. Wir singen alle miteinander den 5. Vers. Ich Wir fahren fort in der Weihnachtsgeschichte Lukas 2. Wir haben am zweiten Feiertag von dem Simeon gehört und hören heute noch von der Hanna, die dort im Tempel war, und werden dann am Sonntag nach Neujahr noch die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel lesen, die auch noch Lukas 2 steht. Also heute ist eigentlich der Abschnitt von Vers 36 bis Vers 38 im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ich lese aber noch einmal von Vers 33 ab, weil das doch zusammengehört, was der Simeon erkennt und was er dort sagt. Und sein Vater und seine Mutter, also Jesu Vater und Jesu Mutter, wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde durch den Simeon. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dass das der Simeon so früh erkennt, dass Jesus entweder zum Glauben führt oder zum Hass, aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine unentschiedene Mitte. An Jesus muss man klar Stellung beziehen. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Stuttgart ist eine Metropole der Welt. Wir lachen ein paar. Nein, das stimmt. Hört man immer wieder, und man erlebt das auch, wenn die hohen Staatsgäste in unsere Stadt kommen. Und wir kriegen immer noch ein Stück von der Ehre ab, wenn sie unsere Gemeinde abklopfen nach Sprengstoff, und wenn dann die Hubschrauber brummen und dann denkt man, jetzt kommen sie, und dann kommt immer noch mal ein Streifenwagen mit Blaulicht, da sind sie immer noch nicht. Und wehe, wenn dann noch irgendein Radfahrer von einem Hinterhof hereingurkt in die Straße, dann die Triller pfeifen und weg, 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 so als auf ein Attentat. Und dann kommen sie, die Herren in den Nobelkarossen aus der Cannstatter Kutschenschmiede, und feierlich und würdig, wie sie alle herfahren, Staatspräsidenten und Exzellenzen, Könige, Kaiser haben wir hier schon vorbeifahren sehen, den alten Haile Selassie. Ein großer Jubel, selbst über Menschen, die ein paar Wochen später, wie damals die Margaret Thatcher, wieder irgendwo im bürgerlichen Leben versinken. Selbst Räuberhauptleute sind hier schon, Terroristenleute wieder. Yasser Arafat, groß bewundert, hier sind sie durchgefahren. Ein großer Empfang, aber für Jesus ein ganz kleinen Empfang, überhaupt keinen Empfang. Das ist bis heute so geblieben. Für die Herren der Welt, großer Jubel, bei Jesus ist alles ganz still. Sie wissen, dass in jedem Zoo es Mode ist, beim 100.000. Besucher muss der Direktor hinstehen und da wird ein Foto geknipst und dann wird da ein kleines Präsent überreicht. Man hätte ja erwarten können, wenn Jesus in den Tempel geführt wurde, dass wenigstens der hohe Priester rauskommt, Blumen oder einen Palmwedelstrauß überreicht und sagt, wir freuen uns und wir nehmen das zum Anlass. Nein, es ist stumm am Tempel. Es ist stumm und nichts geschieht. Nur zwei alte Leute. Und ich bitte euch, ihr Jungen, wenn ihr das begreift, warum ausgerechnet Alte? Das ist gar nicht normal. Ich kenne viele Alte, die blind sind, die bloß noch im Klagen stehen bleiben. Die von morgens bis abends weinen und heulen. dass alte Menschen einen solchen Durchblick haben, das sollte junge Leute reizen und sagen, das sollte schon bei uns sein, dass wir die Jugendkraft hier in den Dienst Jesu stellen. Die beiden alten Leute, das war der Simeon und das war die Hanna. Die haben es nicht wegen ihres Alters erkannt, es waren damals viele Alte im Tempel, sondern sie haben es erkannt, und so steht es hier im Evangelium, weil der Geist Gottes sie trieb. Es gibt keine andere Möglichkeit, um über Jesus Klarheit zu gewinnen, als durch den Heiligen Geist. Und es soll keiner jetzt so tun, als ob er vom Heiligen Geist nicht beschenkt sei. Doch, der Geist Gottes drängt in ihrem Leben. Und sie merken das Regen des Geistes Gottes am ehesten daran, dass ihnen im Leben viel zerbricht, dass sie manches neu sehen, dass sie ihr Schuld bedrängt, dass ihr Gewissen überhaupt anspricht. Der Geist Gottes wirkt ja immer beim Bibellesen, beim Hören des Wortes Gottes. Aber dieser Geist Gottes will uns die Augen öffnen, die Augen, dass wir Jesus richtig erkennen. Und dann stoßen wir uns nicht mehr daran, dass damals so viele blind dafür waren und dass es immer nur Einzelne sind, die den Durchblick haben und die Klarheit. Ich meine, es war bedeutsam, dass die Johanna ein schweres Lebensschicksal hatte. Die Hanna. Johanna ist meine Tochter, deshalb verwechsel ich das. Hanna heißt sie. Hanna, der Herr hört. Sie hat ein schweres Lebensschicksal gehabt. Aber das Lebensschicksal ist ganz bestimmt nicht ein Freifahrschein in den Himmel. Viele Leute, die klammern sich an ihr Leid und sie werden umso fremder dem lebendigen Gott. Sie werden bitter, sie werden hart. Und Sie kennen das. Manche Leute können gar nichts anderes mehr reden als bloß noch von ihrem Leid. Und dann kommt man auch an diese Leute nicht her. Also das Leid ist nicht vom Segen grundsätzlich. Das wäre ja Unsinn, wenn wir sagen würden, wenn es einem dreckig geht, dann findet man Gott. Das ist ja gar nicht wahr. Viele Leute fluchen Gott gerade im Leid. Stell mir die Hanna auch als eine sehr arme Frau vor. Mit Prophetie kann man kein Geld verdienen, mit Wahrsagerei vielleicht, aber das hat sie nicht gemacht. Sie war eine Prophetin Gottes. Was soll sie da Geld verdienen können? Sie war arm und brotlos, ob sie irgendwo noch ein Mansardenzimmer in Untermiete hatte, wo sie wohnte, oder ob sie auch im Tempel schlief. Vielleicht hatte sie noch eine Matte, was bei Damen dazugehört, das Handtäschchen. Aber ob sie viel mehr besessen hat, weiß ich ja gar nicht. Eine arme, brotlose Frau, die dort oben Jahr für Jahr im Tempel lebt. Ihren Mann hat sie früh verloren. Nur 7 Jahre Ehe und jetzt über 60 Jahre Witwenschaft. Und das wissen die Witwen unter uns aus eigener Erfahrung, wie man plötzlich allein ist. Oft fühlt man sich auch verlassen. Manche sagen, die Freunde meines Mannes, die kennen mich nicht mehr und plötzlich bin ich vergessen. Und das ist bitter und schwer. Und jetzt achten Sie, nicht das Leid an sich ist von Segen, sondern die Hanna nimmt dieses Leid und legt es vor Gott. Dass sie in den Tempel zieht, das brauchen Sie jetzt nicht imitieren. Ich sage das immer zu unserem Mesner Vogloch, dass er nimmer vom Tempel kommt bei Tag und bei Nacht, besonders in diesen Festtagen. Aber es ist ja nicht für uns das Entscheidende, dass man in irgendeinem kirchlichen Gebäude nun wohnt. Das hat sich ja auch verändert gegenüber dem Tempel. Beim Tempel war es so, dass dort der Ort der Gegenwart, der Ort der Verheißung war. Aber seit dem Kommen Jesu ist der Vorhang zerrissen. Und wir wissen, wo die Ehre Gottes wohnt, wo 2 oder 3 im Namen Jesu versammelt sind, wo sie gläubige Leute finden und mit ihnen Gott anbeten. Da können sie ihr Leid vor Gott tragen und da kriegen sie einen ganz neuen Blick. Und das hat die Hanna getan. Sie war eine Frau, die ihr Leid vor Gott bewältigt, vor Gott lebt, aus der Hand Gottes nimmt. Darum wird das nicht einfach geschönt. Das bleibt schwer und das ist eine Traurigkeit. Wir hatten ja auch in unserer Gemeinde, ich habe Ihnen früher oft davon erzählt, eine liebe alte Frau, die einmal Thielecke in seinen Predigten erwähnte, die treu in unsere Bibelstunden, unsere Gottesdienste kam, die wir begleiten durften, auch über diese weit 50 Jahre der Witwenschaft. Und Thielecke erzählte an einer Predigt, wie er nach einem Bombenangriff durch Stuttgart läuft, stand, und es war diese Frau da, die sagt, da unten liegt mein Mann, aber wie gut, dass er am Sonntag noch in ihrer Predigt war.
dass er das noch gehört hat. Und ich habe dann miterlebt, was es für solche Witwen bedeuten kann, wenn man vor Gott seinen Schmerz lebt und die Traurigkeit aus der Hand Gottes nimmt, weil Gott Erfüllung gibt. Und die Hannah lebt das auch so bewusst. Sie nimmt ihr Leben jetzt nicht bloß als ein Torso, als ein kaputtes Stück, sondern sie weiht dieses Leben Gott. Und da ist jeder Lebensabschnitt wichtig und wertvoll. 84 Jahre alt. Und sie hat ein erfülltes und reiches Leben. Ich will das auch unseren Alten und unseren Leidenden zurufen. Das Größte, was man tun kann, ist das, was die Hannah macht. Ist noch viel größer als alle, die durch die Welt rennen und für Gott tätig sind. Das Beten. Durch das Beten bewegt man am allermeisten. Wir wissen das ja alle sehr. Ich frage Sie, wie viel beten Sie? Sie werden es immer wieder erleben, nicht bloß in Ihren persönlichen Schwierigkeiten. Wenn wir beten für bedrängte Menschen, wenn wir für die Sache des Reiches Gottes beten, für Freunde, die im Missionsdienst unterwegs sind, für andere Kranke hier, wie Gott dieses Gebet erfüllt. Paulus hat im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, das als das Wertvollste und Wichtigste im Leben von Witwen bezeichnet, dass sie die Sache des Reiches Gottes tragen können. Und das ist nicht, dass er sie damit auf die Seite geschoben hat. Es ist ja überhaupt interessant, dass Gott die Frauen so ehrt. Sie wissen, dass die Bibel kein feministisches Buch ist. Das ist auch gar nicht nötig, weil Gott wirklich die Frauen nicht nur als vollwertig akzeptiert, das wäre nochmal schöner, sondern dass er ihnen eine ganz besondere Ehre gibt. In dieser Weihnachtsgeschichte sehen wir es wie in der Ostergeschichte, als die ersten Zeugen. Im Judentum ist es so, dass sie nicht zum Tempelaltar durch durften. Die mussten vorne im Vorhof der Frauen bleiben. Da war nur der Vorhof der Männer, wo die Altäre standen. Bei Jesus ist es anders. Und diese Hannah, egal wie alt sie ist eine Zeugin Jesu und das ist das Größte, was man tun kann. Und sie hat eine Sehnsucht nach der Weite des Reiches Gottes. Da muss ich eine Kleinigkeit aus dem Text erwähnen, das können Sie nicht wissen. Da heißt ja, sie war eine Tochter Phanuels, das wissen wir nicht, was das bedeutet. Wir kennen den Phanuel nicht. Vielleicht war er damals zur Zeit des Lukas noch bekannt. Sie war eine Tochter Phanuels und sie stammte aus dem Stamm Aser. Ja, jetzt sagen Sie, wo ist denn der Stamm Aser? Der Stamm Aser ist untergegangen 722 vor Christus. Das ist ein Zeitabschnitt, der ist so weit wie von uns bis zum Stauferkönig Friedrich II. 722 Jahre. Ist unglaublich. Sie lebt aus einem verlorenen Stamm Israels. Es ist ja seit dem Jahr 722 nichts mehr bekannt von all diesen 10 Stämmen des Nordreiches. Bis heute nicht. Wo sind die geblieben? Wir haben nur noch den Stamm Juda, aus dem Jesus kommt, und die Juden, die aus dem Stamm Juda kommen. Aber diese Hannah hat sich zum Stamm Juda gehalten, weil sie die Verheißungen Gottes suchte, weil sie das wusste, was die Propheten von Jerusalem gesagt haben. Und es hat sie gar nicht bewegt, dass durch die Jahrhunderte nichts davon sichtbar war. So hat sie sich an das Wort der Verheißung geklammert. Eine Frau, die eine Ahnung hat vom Reich Gottes und die dabei sein will, wenn Gott seine großen Verheißungen einlöst. Und nun sehen wir sie hier plötzlich stehen. Und was tut sie? Sie redet zu denen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ich vermute, dass das nicht viel im Tempel war. Manche haben gemeint, ob das damals so eine richtige Gruppe war, die sich vielleicht immer wieder traf, messianisch Hoffende. Mag sein. Aber vielleicht waren es bloß so ein paar Alten, wo sicher viele gesagt haben, das sind so Spinner, die haben da so ihre Sache und die haben so eine Naherwartung oder so. Nein, sie war eine gläubige Frau, die dem Wort Gottes und dem Wort der Propheten glaubt. Und sie spricht von der Erlösung Jerusalems. Es gab damals viele, die sprachen von der Befreiung Jerusalems. Sie meinten bloß immer die politischen Fragen. Es ist ja immer wieder tragisch, wenn im Volke Gottes die wirklich großen geistlichen Fragen überdeckt werden durch die politischen Fragen. Die Frage, wie stellt man sich zum Römerjoch und zur Besatzungsarmee? Soll man Steuer bezahlen oder nicht? Und wie soll man es halten mit dem oder jenem in dem öffentlichen Leben? Nein, die Hanna wusste, die wirklich große Frage wird sein, wann wird Gott in diese Welt einbrechen? Und das ist Erlösung. Was ist denn Erlösung? Erlösung heißt, wir sind wie gefangen unter einer großen Decke von Leid und Not. Und da kann kein Mensch durchbrechen. Wir sind abgeschnitten von Gott. Uns fehlt der Trost Gottes und der Friede Gottes. Wir können zwar singen und beten, aber wir dringen nicht richtig durch. Und die Freude bricht nicht heraus aus unserem Leben. Und das spürt sie ganz besonders vor der Macht des Todes. Das hat sie ja als Witwe ganz besonders erschüttert. Seitdem der Mann tot war, der Tod ist der große Zerstörer des Lebens. Sie hat der Erlösung. Wann wird Gott einmal den Tod vernichten vor uns? Kann ich immer nur sagen, Sie werden selber in Ihrem Leben erfahren, wie der Tod so furchtbar grausam ist. Er ist nicht der Erlöser, er ist immer grausam, immer unheimlich und immer fremd. Und so erleben Sie, viele von Ihnen, die Krankheit und die Angst, die Lebensangst. Das sind doch nicht bloß irgendwelche Krankheitszustände in Ihrer Seele, wenn Sie Angst haben. Das ist doch das Zeichen eines wachen Empfindens. Wir können Angst kriegen. Was wird die Zukunft bringen? Es ist unheimlich. Was werden mir die Menschen tun? Was steht vor mir als Lebensschicksal? Und so lebt doch die Hanna als eine Frau, die wach ist und die sich sehnt, dass Gott einmal das wahrmacht, was er immer wieder gesprochen hat, dass er dieses Leid zerbricht, dass er selber kommt und sich seines Volkes erbarmt und eine Erlösung schafft. Das ist das Wichtigste, was hier immer und immer wieder nur gepredigt werden kann. Es geht auch in der Weihnachtsgeschichte nicht um fromme Gedanken, sondern dass Gott uns erlöst und dass der Erlöser kommt, der Heiland, der Retter, der uns herausreißt aus der Schuldverfallenheit. Und jetzt steht die Hanna da und ich kann den Moment gar nicht groß genug schildern. Er gehört mit hinein in das ganze Geschehen der Weihnachtsgeschichte. Sie ist doch so wichtig, nein, noch wichtiger als die Hirten, dass diese alte Frau hier den Umstehenden sagt, und das Kind ist der Erlöser, der Heiland, der Retter, das ist der Messias, ich sehe ihn. Äußerlich, völlig unbegreiflich. Es gab kein äußeres Zeichen, im Gegenteil. Jesus sah aus wie alle Kinder, 40 Tage alt. So alt war ja damals Jesus, als er in den Tempel getragen wurde. Es ist ein prophetischer Blick, ein Reden des Heiligen Geistes, dass sie das sieht. Jetzt habe ich Verschiedenes an der Hanna gezeigt. Sie hat ein schweres Lebensschicksal, aber sie stellt ihr Leid in den Dienst Gottes. Und diese Hanna ist eine Frau, die ein Sehnen hat nach dem Reich Gottes. Und jetzt noch, sie redet laut von dem, was sie gefunden hat. Sie redet laut, sie wird eine Zeugin. Wir nehmen dieses Wort des Zeugen, so fremd es auch in Ihrem Ohr klingen mag, gerne, weil der Zeuge sagt, ich weiß, ich habe es gesehen und ich stehe für die Wahrheit. Das ist was anderes als bloß ein Reden. Sie ist ein Zeuge Jesu. Hoffentlich sind Sie ein Zeuge Jesu. Mit all Ihrem Tun und Leben. Ein Zeuge, der für die Wahrheit eintritt. So macht es die Hanna. Sie redet vor den Umstehenden. Und ich bin sicher, sie war da dabei, als der Simeon dieses Wort von Jesus gesagt hat, diese Prophezeiung. An Jesus werden sich die Menschen zu Tode ärgern. Aber an Jesus werden sich viele aufrichten und aufstehen. Ganz wunderbares Bild. An Jesus wird man aufstehen. Nicht bloß auferstehen im Tod, sondern sie werden aufstehen. Sie werden auf die Füße kommen. Sie werden leben können. Sie können loslaufen durch Jesus. Und andere werden sich zu Tode stoßen an Jesus. Und dann steht die Hanna dabei und sagt, genauso ist es an Jesus, kann man sich brechen. An Jesus kann man wund werden. Und an Jesus kann man die Erlösung finden. Wir hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag noch nicht Zeit genug, um das richtig auszudeuten. Ich will da doch noch einen Moment dran verweilen, was das für uns bedeutet, dass man sich an Jesus stößt. Gehen Sie mal in irgendeine christliche Gemeinde und reden Sie da ganz schlicht, Jesus ist der einzige Weg zu Gott und kein anderes Heil als in ihm. Das ist oft, wie wenn Sie ein Wespennest gestoßen hätten. Der Name Jesu löst selbst unter vielen, die sie Christen nennen, Ärgernis aus. Und da wird ihnen gesagt, sie seien sehr einseitig und sie seien extrem. Nein, sie sind gar nicht extrem. Sie sind ganz auf der Linie des Evangeliums. Aber da merken wir erst, wie viele Leute ihr Jesusbild ganz nach ihrem Denken genommen haben. Dieses Denken ist aus der Welt der Diesseitigkeit entnommen. Da ist verbreitet, dass man Jesus nimmer als Gottessohn erkennt. Oder da ist verbreitet, dass man nimmer davon redet, dass Jesus gekommen ist, um verlorene Menschen zu retten. Ohne Jesus bin ich verloren. Andere springen empört auf und sagen, willst du vielleicht sagen, ich sei nicht richtig? Nein, ich will nur das Evangelium sagen. Und das Evangelium hat eine ungeheure Sprengkraft. Nicht, dass sie denken, das wäre Ungeschicklichkeit von denen, die da verkündigen. Es bleibt dabei, auch so wie die Hanna sagt, es gibt keine andere Erlösung. So wie es nachher die Apostel wieder am Tempel gesagt haben, es ist in kein anderes Heil. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin wir sollen selig werden. Es ist allein der Name und die Person Jesu, die mich retten kann. Es kann mir niemand den Weg zu Gott öffnen. Es gibt keinen anderen Zugang. Es kann sein, dass es für unsere junge Generation vielleicht einmal in einen großen Lebenskampf münden wird, dass sie noch einmal erleben, wie dieses Wort von der Ausschließlichkeit Jesu Empörung auslöst. Ich weiß immer wieder bei unserer Jugendkonferenz für Weltmission auf dem Killesberg, wenn wir ein Referat haben über dieses Thema, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, wie das unter Christen umstritten ist. Sie kennen es aus dem Religionsunterricht und aus vielen Blättern und Artikeln. Und die Hanna begreift es und der Simeon begreifen es, weil sie den Geist Gottes haben. Und ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, als dass die Hanna davon redet und sagt, das ist eigentlich die Majestät und Größe Jesu. Es fahren keine Polizeimotorräder ihm voraus. Und er fährt nicht in der Nobelkarosse, sondern reitet auf dem Esel ein. Ist ganz schüchtern und bescheiden. Und bis heute ist die Sache des Reiches Gottes eine sehr armselige Sache. Aber die Größe Jesu, merken Sie dran, wie viele Leute sich an Jesus ärgern. Hermann Betzel, der große bayerische Kirchenpräsident am Anfang dieses Jahrhunderts, sagt, wir haben zum Glück keinen Salon-Christus, keinen Party-Christus, über den man so schwätzen kann im gesellschaftlichen Leben. Wir haben einen Jesus, der Herr ist und an dem sich die Geister scheiden. Der Geist der Wahrheit und der Geist des Antichristen. Und da zerreißt es uns selber fast, aber damit will ich doch nicht schließen. Ich will doch Ihnen sagen, dass Jesus gesetzt ist, damit Sie aufstehen können. Und das will die Hanna Ihnen sagen, die ruft es doch zu. Sie hat es noch gar nicht ganz begreifen können, was wir alles wissen. Wir haben die Berichte von den großen Taten Jesu. Wir haben seine Reden. Seine Worte sind Geist und Leben. Jedes Jesuswort ist so groß, dass man es mit nichts in der Welt aufwiegen kann. Und dann mündet es ein in die Offenbarung seiner großen Liebe. Wie Jesus eine Erlösung schafft, als er das Opferlamm wird am Kreuz und stirbt und sein Blut vergießt für die Sünden der Menschen, für die furchtbaren Übertretungen der Gebote Gottes, für seine Ehre, die in den Dreck getreten wurde, für unser gottloses Leben, damit er uns heiligt und reinigt, damit er eine Erlösung schafft, die so mächtig ist, dass er uns befreien kann aus der Todesangst, aus der Lebensangst. Der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig und getrost, ich habe diese Welt überwunden. Aus der Zukunftsangst, aus der Angst vor sich selber, weil sie wissen, ich bin doch in den Händen Jesu geborgen und das gibt einen ungeheuren Frieden. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für Unsünder redete, wo soll dich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Wenn wir dann ins neue Jahr hineingehen, das gibt ein schönes Jahr, ein reiches Jahr. Ein Jahr, in dem uns täglich, stündlich und minütlich der Herr begegnet, mit seiner Güte, mit seiner Liebe. Und er ist größer als alles, was sie bedrängen mag. Das erkennt die Hanna.
Hand dieses Jesus fassen. Amen. Wir singen vom Lied Ich stehe an deiner Krippen hier 28, die Verse 2 bis 4, 28, 2 bis 4 und dann noch den 9. Vers. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wie wir im Unfrieden leben, in der Angst, in der Einsamkeit und auch oft wie verschüttet unter so viel Leid, das uns niederdrückt. Und da wollen wir doch deine Macht erfahren und erleben, wie du uns frei machst. Wie du uns auch frei machst von so viel Sünde und Versuchung, die uns bedrängt, von so viel Bösem, das uns belastet. Wir wollen es nicht hören, sondern wir wollen es erleben, deine befreiende und neumachende Kraft. Und darum danken wir, dass du gekommen bist, zu retten, was verloren ist. Und das sind wir. Wir wollen deine Kraft und deine Macht erfahren. Und wir danken dir, dass wir auch als Gesegnete von hier weggehen dürfen, dass du mit uns ziehst, dass wir nicht in heiligen Plätzen Wohnung machen müssen, sondern dass du da bist, überall, wo wir dir vertrauen und wo wir dir Zugang zu unserem Leben geben. Und so wollen wir jetzt ganz besonders auch bitten für die unter uns, die schwer zu tragen haben, die bedrückt und belastet sind, die krank liegen, die jetzt auch nicht unter uns sein können, sondern die wie abgeschnitten sind durch ihr Leiden und durch ihre Krankheit, dass du sie fröhlich machst, weil du auch und gerade dich zu ihnen herunterbeugst und bei ihnen bist und ihnen deine ganze Freude schenkst. Wir beten aber auch für die, die in der Not der Welt leben, auch für die, die wir von hier ausgesandt haben, dass du sie stärkst und ermutigst und dass sie das erfahren können und entdecken können, wie du ganze Freude und ganzen Frieden schenkst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir noch eins von diesen neuen Weihnachtsliedern aus dem Büchlein Freuet euch mit uns, das Lied 705. Wir singen hier alle Verse mit dem Refrain und auch das ist vielen bekannt, ein Lied aus einer von englischen Herkunft.
Thank you.
Wir haben am Silvesterabend, Altjahrsabend, um 16:30 Uhr Gottesdienst und um 18:00 Uhr, das Abendmahl um 18:00 Uhr ist anschließend mit der Austeilung am Altar. Ich will das immer vorher sagen, weil das dann länger dauert, aber viele wünschen das gerade. Um 16:30 Uhr, das haben wir gewählt, weil viele noch bei Licht hinausgehen wollen und sagen, sie wollen dann im Dunkeln immer weggehen. Die anderen Dienste sind im gelben Zettel hinten vermerkt. Zum Silvester bräuchte ich die Termine für den neuen Notizenzettel. Da liegt dann vor am 5. Januar, was da noch rein sollte von den verschiedenen Kreisen. Das sollte mir spätestens bis zum Silvesterabend gegeben werden. Und dann möchte ich Ihnen danken für so viel Liebe, die Sie auch durch Ihre Opfer gegeben haben. Fühlen Sie sich immer ganz frei. Es soll gar nie ein Druck sein und eine Pflicht, dass man am Ausgang was reinwerfen muss, sondern nur für den, der etwas tun will, ist eine Gelegenheit. Ganz treu in unserem Gottesdienst war über viele Jahre hinweg die Andrea Hilger. Sie wurde in unsere Gemeinde nicht ausgesandt, weil sie ihre Heimatgemeinde im Hessischen hat, aber sie war viele Jahre Mitarbeiterin, Afrika-Sachbearbeiterin in unserem Werk Hilfe für Brüder. Und sie hat sich senden lassen nach Mosambik in eine ganz wichtige Aufgabe eines Liaison-Officers, also ein Verbindungsglied zwischen dem dortigen Büro der Evangelischen Allianz in Maputo und uns. Das ist überhaupt für die anderen Hilfsorganisationen wichtig. Und nun ist Maputo eine schwierige Stadt mit einer hohen Kriminalität. Und in diesem riesigen Land, sie ist jetzt gerade unterwegs, im Norden dieses riesigen Landes, es hat einen Durchmesser von 2800 Kilometern und miserabelste Verkehrsverbindungen. Wir sind aber so froh, dass durch die Andrea Hilger da auch das ganz sorgfältig geprüft werden kann, wo wir sinnvoll helfen. Wir haben ja verschiedene Mitarbeiter, unseren Arzt Dr. Leikauf, in einem Gebiet unter 400.000 Menschen, der einzige Arzt. Wir suchen ja immer noch eine Hebamme, beten Sie, dass wir die richtige finden in diesem Gebiet. Und auch ganz hoch im Norden die Almut Krückels, die auch viel in unserem Gottesdienst war, die ganz hoch im Norden mit der Familie Rose Seeg einen ganz wunderbaren Dienst tun in der Landwirtschaft. Den Menschen Mut geben, das Land besser zu bebauen, eine Ermutigung zu geben. Wir sind so froh, dass in diesem Land, das in der Liste beim Bruttosozialprodukt an der letzten Stelle aller Länder der Welt rangiert, Mosambik, mit 80 US-Dollar pro Kopf und Jahr. Wenn das der Durchschnitt ist, man sie denken, jetzt ziehen wir mal den Teil der Wohlhabenden und Reichen ab, den es in diesen Ländern auch gibt, was dann bei den armen Schluckern noch übrig bleibt. Und wir sind so froh, dass wir konkret helfen können über die Gemeinden. In der Zeit der marxistischen Diktatur hat es ja eine explosionsartige Vermehrung der Gemeinden gegeben. Und das ist so wunderbar, was dort geschah in Mosambik, dass das Evangelium mit der Botschaft von Jesus für so viele Menschen in einer trostlosen Lage Mut und Hoffnung geschenkt hat. Dafür ist heute das Opfer bestimmt und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.